Herzlich willkommen zu der Sommershow. Heute mit dem Thierry Burkhardt, Ständerat Aargau von der FDP, einer der liberalsten Köpfe, die es in der FDP gibt. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich bin Markus Somm. Wir reden ein bisschen über die Zukunft vom Freisinn, aber auch vom Liberalismus. Aber zuerst einmal, warum sind Sie eigentlich in die Politik gegangen, Herr Burkhardt?
Herzlichen Dank für die Einladung und für das hinführende Kompliment. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe mich schon als kleiner Bube eigentlich für Politik interessiert, mitbekommen durch die Schule, durch den Medienkonsum und bin dann aber das erste Mal wirklich aktiv geworden 1989, wo es darum gegangen ist, um die Armeeabschaffungsinitiative. 26. November 1989 bin ich mit Schulkameraden, haben wir Flyer selber gemacht, sind die mit dem Sackgeld in der örtlichen Drogerie kopieren und haben die verteilt. Dort bin ich gerade mal 14 gewesen. Also das Engagement ist schon lange da, das Interesse ist noch länger da. Und ich bin dann, mit 26 bin ich dann in grosser Rat gewählt worden auf dem Kanton Aargau.
Also relativ früh. Also ich finde das noch speziell. Also Sie haben es erwähnt, an der Armeeabschaffung bin ich auf der anderen Seite gestanden. Wir sind auch auf Flyer verteilen, aber für die Abschaffung von der Armee bin ich ein bisschen älter gewesen dann. Aber wieso sind Sie schon immer bürgerlich gewesen? Ich meine, das ist noch, in den Schulen, das wissen Sie auch. Sehr viele Junge sind eher links und wollen ein bisschen rebellieren. Was ist bei Ihnen los gewesen? Sind Sie so ein Braver gewesen oder was ist los?
Das würden meine Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich bestreiten, dass ich immer ein Braver gewesen bin. Ich habe immer sehr gerne diskutiert, habe mich sehr gerne eingebracht in die Debatten, die wir auch in der Schule teilweise geführt haben. Dort hat es durchaus auch schon Bürgerliche gegeben. Ich war also nicht ganz der Einzige. Aber ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass wir eine gewisse Prägung von daheim mitbekommen. Nicht im Sinne vom politischen Denken, sondern ich bin aufgewachsen mit einer alleinziehenden Mutter und einer Schwester. Und dort hat es halt früher schon geheißen, selber Verantwortung tragen, selber seinen Tagesablauf mindestens mitzugestalten. Und ich denke, so die grundsätzliche Lebensweise hat man mitbekommen und die nimmt man wahrscheinlich auch mit ins politische Denken.
Also Ihre Mutter war eine Lehrerin für Kleinklassen in Obersickertal, eine Gegend, die ich sehr gut kenne. Ich habe dort auch einen Teil meiner Kindheit verbracht. Ihre Mutter, ich meine eben, alleinerziehende Mutter, das ist eigentlich noch, das ist hart, oder? Das ist eine riesen Leistung. Ist das etwas gewesen, was Sie auch geprägt hat? Haben Sie jetzt da irgendwo, wie soll ich sagen, spezielle soziale Adern wegen dem bekommen? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Was ich sicher mitbekommen habe, und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Mutter sich natürlich sehr hat müssen bemühen. Es ist damals vielleicht noch ein bisschen schwieriger gewesen, als das heute ist für jemanden, der alleinerziehend ist. Hat aber 100% nebenzu geschafft, müssen nebenzu arbeiten. Und das hat mich schon in dem Sinn geprägt, dass man imponiert hat, dass man das Leben halt selber in die Hand nimmt, dass man das Beste daraus macht. Und ich darf auch im Nachhinein sagen, mir hat es auch nichts gefehlt. Ich habe eine wunderbare Kindheit erlebt.
Also Sie sind in die Kinderkrippe und nachher hat
er... Kinderkrippe, nein.
Wie hat man das da gemacht? Wie sind Sie betreut?
Also eben, einerseits hat es noch meine Großmutter gegeben, die sich sehr auch um uns gekümmert hat, das muss ich sagen, die das wunderbar auch gemacht hat. Und, aber wo man dann ein bisschen älter geworden ist, eben hat es schnell dann einmal geheißen, selber etwas machen, selber organisieren, auch mal selber daheim Zeit verbringen, die Aufzüge schon machen, wenn die Mutter heimkommt. Hat das nicht immer eingehalten, aber mindestens war das die Auflage.
Aber in der Schule, jetzt, wenn Sie sagen, eben, Sie sind dort schon klar bürgerlich gewesen, ist das eigentlich dort eine Minderheitsposition gewesen unter den Schülern und unter den Lehrern? Oder Sie sind 10 Jahre jünger als ich. Wie war das gewesen damals in der Schule? Sind dort auch schon alle links gewesen, oder wie ist das gewesen?
Also in der Zeit von der Bezirksschule, wie das im Aargau heisst, das ist wie das Progymi in anderen Kantonen, also mit, ich sage es 13, 14, 15, wo wir die Diskussionen wirklich geführt haben in der Schule über Tagesaktualitäten. Dort würde ich sagen, hat es von denen, die wirklich mitgedacht haben, mitdiskutiert haben, hat es etwa halb gegeben. Nachher in der Gymi-Zeit, da bin ich sicher klar in der Unterzahl gewesen. Das hat aber für mein politisches Denken nichts ausgemacht. Im Gegenteil, wir haben da mit teilweise stundenlang, nächtelang im Internat dann auch über Marxismus und Leninismus und Sozialismus und eben Liberalismus diskutiert. Und so schärft es ja natürlich dann eher noch das eigene Denken und die Überzeugung, dass Liberalismus die Staatsform ist, die den Menschen in diesem Land am meisten bringt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Stärker denn je.
Sie haben gesagt, Internat. Wo sind Sie ins Gymi gegangen?
Ich bin ins Gymi Immensee gegangen, das ist Kanton Schweiz, mittlerweile ein paar sind, wo wir Namen vielleicht schon gehört haben. Carlo Schmid, Ständerat, langjähriger Kanton Appenzell Innerrhoden, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, beide natürlich vor meiner Zeit. Während meiner Zeit ist noch die FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi auch noch in die Schule gegangen. Und der Mitarbeiter Dominik Feusi ist etwa zwei Jahre oben
am Mittag. Immer sie hat einen fantastischen Ruf im Nebelspalter. Das ist klar.
Aber es ist noch interessant. Das ist, ich würde sagen, von den Lehrern her eher natürlich links angesiedelt. Und trotzdem hat es doch einige liberal denkende oder bürgerlich denkende Leute mindestens geben,
daraus also es ist schon interessant, wenn ich jetzt einfach, ich glaube, sie sind 10 Jahre jünger als ich, oder? Bei uns, ich bin Kantonsschule Baden. Und dort sind eigentlich, muss ich sagen, die meisten Lehrer sind bürgerlich gewesen. Und die meisten Lehrer sind noch Oberst gewesen. Im Militär und eben entweder Freisinnig oder CVP. Und die jungen Lehrer hat man dann langsam gemerkt, die sind dann eher linke gewesen. Aber ich bin eben wirklich noch in ein bürgerliches Gymnasium gegangen, im Prinzip. Das ist schon ein grosser Unterschied, wo sich das geändert hat.
Ja, ich würde sagen, also vielleicht etwas, wo der Freisinn in den letzten Jahrzehnten wirklich verloren hat und vernachlässigt hat vielleicht auch, ist, dass man gerade auch, wie soll ich sagen, Kaderleute aus der Verwaltung oder eben aus der Bildung, dass man die eigentlich verloren hat. Es gibt immer noch, aber nicht mehr so viel wie früher. Das ist eigentlich sehr schade. Das hat vielleicht damit zu tun, dass einige unter Liberalismus verstanden haben, privat gut und öffentlich schlecht und dann entsprechend auch die öffentliche Verwaltung schlecht gemacht hat. Und das ist eigentlich meines Erachtens nicht der wahre Liberalismus. Der Liberalismus, der ist natürlich, weil er möglichst viel Freiheit für Bürgerinnen und Bürger, durch das möglichst wenig Staat, aber das, was der Staat macht, soll er richtig und gut machen.
Da bin ich an sich ähnlicher Meinung, aber ich glaube, die Selbstkritik, die Sie jetzt da geübt haben an der FDP, die finde ich nicht ganz richtig. Ich glaube, die Lehrer sind links geworden, weil zuerst die Universitäten links geworden sind. Und nachher sind die Lehrer auch von den Universitäten gekommen, weil ich weiss nicht, ob ein Lehrer sich jetzt beeindrucken lassen hat von dem, dass jetzt die FDP ab und zu gesagt hat, der Staat ist zu gross. Bin nicht so sicher.
Es gibt natürlich immer viele Gründe und mehrere Gründe. Das ist klar auch in dem Fall. Aber wir haben zu wenig gemacht, um diese Berufsgruppen auch zu pflegen und bei uns in der Partei auch zu
halten. Das würde ich auch sagen. Vor allem ist interessant, ich habe eine Umfrage mal, die habe ich auch zitiert in einem Buch von mir. Irgendwie 1970 haben sie eine Umfrage gemacht unter allen Oberstufenlehrern in der Schweiz. Und das ist wahnsinnig. Das sind also etwa 3/4 sind freisinnig gewesen. 3/4. Also das ist völlig richtig, was Sie sagen. In den, sagen wir jetzt, reformierten Kantonen natürlich vor allem, aber zum grossen Teil auch in den katholischen Kantonen. Gymnasiallehrer sind FDP gewesen, ganz, ganz stark. Und jetzt, ich meine, müssen wir nicht diskutieren. Da gibt's, wenn Sie jetzt heute noch einen bürgerlichen Lehrer finden, dann können Sie ihn einrahmen, dann können Sie ihm gratulieren.
Es gibt noch einige, die ich auch persönlich kenne. Und, nein, so ist es nicht, dass wir gar keine mehr haben. Aber selbstverständlich hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ich komme eigentlich aus einer Familie, wo man auch Lehrer war. Meine Mutter, Sie haben es gesagt, auch mein Grossvater hat Semi gemacht, hat zwar nie als Lehrer gearbeitet, aber wir haben in der Verwandtschaft doch einige gehabt, die Lehrerinnen und Lehrer waren und es eigentlich immer eine freisinnige Familie war. Das ist so.
Jetzt Liberalismus, Sie haben eben gesagt, Sie sind schon von Anfang an liberal gewesen. Eben warum eigentlich? Was hat Sie angezogen? Was haben Sie gut gefunden?
Mich hat am Liberalismus immer begeistert, dass es ein Staatsverständnis oder ein Gesellschaftsverständnis ist, wo auf der Freiheit vom einzelnen Bürger und Bürgerinnen eigentlich beruht, dass man sagt, zuerst ist mal Gestaltungskraft da von den Bürgerinnen und Bürgern. Zuerst sollen sie ihr Leben selber gestalten, nach ihrem eigenen Gusto, unabhängig von Religion und Herkunft und sozialer Schicht, soll man sein Leben selber einrichten. Und nur dort, wo es darum geht, die Gesamtgesellschaft dann auch noch ein bisschen so sortieren, dass man einander in den Fuß steht, dort hat dann eben der Staat eine Rolle. Und dass man auch das liberale Verständnis so gehabt hat immer, dass man eigentlich das Abwehrrecht vom Bürger und der Bürgerin gegenüber dem Staat einrichtet und nicht primär umgekehrt. Das hat mich immer begeistert. Es kommt eben auch vorher, dass ich das Gefühl habe, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Risiken zu übernehmen, die sollen auch können eine Belohnung haben dafür, wenn sie erfolgreich sind. Wenn es natürlich nicht gut kommt, dann entsprechend auch nicht. Und nur so haben wir die Innovationskraft, Gestaltungskraft. Das ist das, was die Gesellschaft antreibt, wo sie zu gesellschaftlicher Leistung bringt, zugunsten eben von allen. Und das ist mein Verständnis nach wie vor. Mittlerweile ist das ein bisschen verpönt in vielen Bereichen in unserem Leben. Man hat es umgedreht. Man glaubt immer sofort nur daran, dass die öffentliche Hand Probleme lösen kann. Meistens ist sie aber die Ursache der Probleme und nicht die Lösung.
Jetzt würden Linke sagen, ja, das ist schön und recht, das ist super, das Modell für die Leute, die fähig sind, die Leute, die schon, vielleicht auch schon reich sind, die Leute, die den ganzen Spielraum haben, ja, die können die Freiheit schon nutzen. Aber die anderen, die eben entweder arm sind oder schlechte Startchancen haben oder in der Schule nicht raufkommen, für die ist der Liberalismus nichts. Für die ist der Liberalismus eigentlich eine Ideologie von den Tüchtigen und von den Leistungsfähigen und von den Talentierten. Und alle, die das nicht sind, die vergessen dir.
Man darf Liberalismus nicht mit libertär gleichsetzen. Also das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht nicht darum, dass man gegen den Staat ist. Mhm. Das, was der Staat macht, soll er gut machen. Es braucht auch staatliche Rahmenbedingungen. Ich war immer ein Anhänger von der sozialen Marktwirtschaft, à la Ludwig Erhard, damaliger Bundeskanzler von Deutschland, der das im Grunde noch ein bisschen begründet hat, wo eben gerade gesagt hat, es gibt Bereiche im Leben und es gibt Bereiche von Menschen, wo die öffentliche Hand auch eine Unterstützung muss bieten. So haben wir das Sozialsystem eingeführt, der AHV als Beispiel, wo ja durchaus auch ein freisinniges Werk ist. Man hat, das kann man auch unter dem eigentlich anschauen, die Einführung vom Schulsystem für alle, das obligatorische Schulsystem. Auch das ist eine Form von Staat, aber das braucht es eben für die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Menschen in diesem Land auch können eigentlich eben sich selber entfalten, sich selber einbringen und selber Verantwortung für sich selber übernehmen.
Wieso hat jetzt eine FDP Mühe, auf eine Art, dass die Leute irgendwie zu vermitteln als etwas, das modern ist, oder? Das ist ein bisschen, ich sage jetzt das grundsätzlich für die Bürgerlichen, nicht nur für die FDP, oder? Dass die Bürgerlichen ein bisschen schon das Image haben, ja, vielleicht haben sie recht, aber es ist halt schon ein bisschen langweilig, was die verzapfen, oder? Das ist so ein bisschen vieliger Kielstumpen und so. Es ist eben das Hinterwäldler, ist ein bisschen das Image der Bürgerlichen. Woran liegt das? Was machen die Bürgerlichen falsch?
Also einerseits gibt es natürlich Rahmenbedingungen und dann auch noch selbstverschuldete Elemente. Aber vielleicht zuerst zu den Rahmenbedingungen. Ich stelle schon drei Punkte fest, die man kann sehen, momentan in der Politlandschaft, die am Aufschwingen sind. Das ist einerseits Populismus. Es ist andererseits aber auch der Etatismus, also der Glauben an die öffentliche Hand. Wir kommen sicher nachher noch ein bisschen genauer drauf. Und das Dritte ist dann auch die übertriebene Political Correctness. Mhm. Und das sind wahrscheinlich genau drei Tendenzen, die in der FDP, in der freisinnigen Partei, in einer liberalen, wo ja liberale Partei, die das Land ja mitprägt und mit aufgebaut hat, eigentlich zuwidergeht. Wir machen keine populistische Politik. Vielleicht müssten wir, und das ist unser Versagen, da und dort eben pointierter auftreten. Wir sind natürlich das Gegenteil von Etatismus. Wir glauben daran, dass der Mensch, unsere Bürgerinnen und Bürger, selber mehr können leisten können, als wenn überall eigentlich staatliche Regulierung, Bürokratie rum ist. Und vor allem halten wir nichts von dieser übertriebenen Political Correctness, wo ja eigentlich nichts anderes ist, als mit dem Moralfinger zu politisieren. Das geht teilweise so weit, dass in der Stadt, wo teilweise sehr links geworden sind mittlerweile, nach moralischen Kriterien geurteilt wird bei Gesetzesverstößen an Demonstrationen und nicht mehr nach rechtsstaatlichen Überlegungen. Und das ist schon etwas, wo uns Sorgen machen in unserer Gesellschaft, weil ich bin überzeugt, mittelfristig tut das auch die Kohäsion innerhalb von unserem Land stören. Stadt-Land, wo völlig unterschiedliche teilweise Auffassungen haben von unseren gesellschaftliche Ordnung, aber auch zwischen anderen Gesellschaftsschichten innerhalb von einer Stadt. Da fühlen sich doch Gruppierungen benachteiligt, wenn sie anders beurteilt werden als andere. Und da müssen wir sehr aufpassen. Und ich glaube, da können die Liberalen, da können die FDP klar auch ein Zeichen setzen, stärker auftreten und einstehen für die Grundprinzipien, die wir eigentlich auch eingeführt haben in diesem Land.
Aber muss ich natürlich dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Schlacht werfen, oder? Jetzt meine Political Correctness finde ich jetzt etwas, wo ich ein extremes Thema finde, wo die Bürgerlichen eigentlich relativ wenig machen, oder? Da finde ich fast noch in den Medien gibt's noch fast noch mehr Kritik als von den Parteien. Ich kann nur mich erinnern, in der Stadt Zürich haben sie ja plötzlich den Alfred Escher als angeblicher Sklavenhalter denunziert und entlarvt und dann haben auch, glaube ich, die User sind das gewesen, haben Escher Weissplatz das Schild abgeschraubt, was lächerlich ist, weil Escher Weiss hat eben nichts mit dem Alfred Escher zu tun, aber der Geschichtsunterricht in unserer Schule ist halt auch nicht mehr so gut. Aber warum tun die Bürgerlichen sich nicht mehr wehren? Also eben, gerade beim Alfred Escher finde ich eigentlich, hätte es da müssen die FDP, ja, die FDP Schweizer da sagen, hey, das ist einer von unseren grössten Politikern, die wir je gehabt haben, grosse Verdienste um das Land, geht es euch eigentlich noch?
Es hat natürlich damit zu tun, dass sich Politkultur in unserem Land gewandelt hat. Wir sind eigentlich die klassische, traditionelle Politkultur gewöhnt. Man tut sachlich diskutieren, man tut an die Stärke des Arguments glauben. Und das jetzt doch populistische, auch vor allem auch von linker Seite, sie haben es natürlich auch von rechter Seite gekannt, aber eben auch insbesondere von linker Seite, das führt uns schon in eine Situation, wo wir ein bisschen nicht so gut schlagen können, weil wir nicht so recht wissen, ja, sollen wir uns jetzt weiterhin mit Sachen Argument wehren, oder sollen wir auch auf die Populismus-Schiene gehen? Ich glaube, das eine wie das andere ist nicht der zielführende Weg. Wir müssen unsere Argumente schon so würzen, dass wir in diesem kleinen neuen Stil in unserem Land auch bestehen können, ohne dass wir das Gleiche machen wie die anderen. Aber natürlich das Framing, wenn ich es neu Deutsch sagen darf, ist schon etwas, das enorm zugenommen hat. Ich will ein Beispiel nennen. Ich bin 14 Jahre lang bin ich für den TCS engagiert gewesen. TCS vertritt 1,5 Millionen mobile Menschen in diesem Land. Aber nicht die Autoindustrie, sondern die, die das nutzen, die Mobilität, unter anderem auch das Auto. Aber ich bin immer in der Zeitung als Autolobbyist bezeichnet worden, obwohl ich mich ja gar nicht für die Autoindustrie in dem Sinne eingesetzt habe. Aber so ist man sofort in der Ecke, oder? Man ist natürlich, wenn man, wie ich ja, wo ablehnend bin gegenüber dem aktuell auf dem Tisch liegenden Rahmenabkommen, bin ich natürlich sofort ein Abschotter, obwohl ich sehr für Freihandel bin, obwohl ich auch gegen Begrenzungsinitiativen gewesen bin und so weiter. Aber so wird man geframed. Und das wird sehr unterstützt, da muss ich sagen, von vielen Journalistinnen und Journalisten in unserem Land. Und darum bin ich natürlich froh, dass es ein bürgerliches Blatt gibt, jetzt wieder Nebelspalt.
Aber ich glaube auch eben, was ich den Bürgerlichen immer wieder empfehlen, ist einfach, wir sind ein bisschen zu wenig auf den Bauch. Oder? Also meine, wir sind im Kopf noch gut. Oder? Also ich schilde das immer ein bisschen so. Der Bürgerliche kommt mit der Excel-Tabelle und zeigt irgendwie, das ist die Steuerquote, Luxemburg, Schweiz und so weiter. Und wenn das raufgeht, ist nicht gut für uns und so weiter, passet auf. Und die Leute schauen das an und denken, oh nein, Mathe und Hausaufgaben und so weiter. Und dann kommt der Linke und sagt, hey, die Welt geht unter. Willst du helfen, sie zu retten? Und dann bist du natürlich auf der linken Seite. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich wirklich stark finde, jetzt vor allem natürlich bei der bürgerlichen Mitte. Bei der SVP nicht, aber bei der FDP und bei der CVP ist das eindeutig. Man hat unglaublich stark auf den Kopf gesetzt, oder? Man hat gute Argumente gehabt und hat da gute Papiere ausgearbeitet und so weiter. Aber für den Bauch schon nicht mehr sehr viel geboten. Und ich glaube, wenn ich jetzt das auch historisch anschaue, würde ich sagen, die Schweiz, die Schweiz von den liberalsten Ländern von dieser Welt, oder? Muss man schon mal sehen. Also, die FDP ist ja ein unglaubliches Phänomen. Die haben noch 1914, wissen Sie wahrscheinlich nicht, was war der Wähleranteil von der FDP 1914?
Ja gut, das ist natürlich von der Einführung von Proporz.
Ja, ist aber jetzt abgesehen vom Proporz, oder? Einfach, was war der Wähleranteil? Wie viele Leute haben die FDP gewählt?
Da würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich bei 60-70%
gelandet. Nein, so wie nicht, aber 50%.
Also, ja,
50%. Genau. Im Majorzsystem, oder? Und ich meine, die Bürger haben das gut können in der Schweiz, oder der Bauch. Sonst wäre das nicht gegangen.
Wobei, gerade im Majorzsystem sind wir eigentlich immer noch sehr erfolgreich. Darf man sagen, jetzt beispielsweise Anteilsständerat ist viel höher als Nationalrat. Auch in den Regierungen sind wir stark vertreten. In den Kantonsparlamenten sind wir knapp immer noch das Nummer 1 in der Schweiz. Aber es ist so, wir verlieren. Gibt es überhaupt nichts wegzudiskutieren. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, die FDP hat es so auch nie gegeben. Unter dem freisinnigen Dach in der Zeit von der Gründung des Bundesstaats 1848 hat es eigentlich drei Hauptströmungen gegeben, die Demokraten, die Radikalen, die Liberalen. Und die sind teilweise in gewissen staatspolitischen, fundamentalen Fragen wie Föderalismus oder direkte Demokratie total unterschiedlichen Auffassungen gewesen. Also es hat den Freisinn nicht gegeben. Das war auch so lange nicht so das Problem gewesen, als dass die Wahrnehmung, gerade von den Medien, aber auch von den Leuten durch das, eher kantonal war und durch das eigentlich die kantonale FDP wahrgenommen hat. Und eigentlich seit so der nationalen Mediatisierung, von der stärkeren Bedeutung von der nationalen Politik, auch in der Wahrnehmung, ich sage jetzt 70er, 80er Jahre, dort hat natürlich die Problemstellung für die FDP sehr stark angefangen, mit sehr grossen Unterschieden. Wir sind dann ja auch mit, ja, ich würde sagen, in den 90er Jahren dann auch um rechten Flügel dann unter Druck geraten von der SVP und dann Mitte Nuller und 10er Jahre auch unter Druck geraten am linken Flügel von den Grünliberalen. Und das hat das Ganze natürlich entsprechend schwierig gemacht. Das heisst, als FDP, glaube ich, müssen wir klar auf unsere Positionen klare Politik machen, nach einem liberalen Kompass ausgerichtet. Aber es gibt dann auch Themen, da müssen wir in unserer Volkspartei, wo wir ja sind und den Anspruch haben, wo von Genf bis Romanshorn geht, vom Kanton Aargau bis ins Tessin, es gibt auch Themen, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und die muss man, die Diskussion muss man innerparteilich auch zulassen. Ich glaube, gerade Rahmenabkommen ist so ein Thema, Europapolitik allgemein. Ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede, wo man in unserer Partei gewisse Strömungen muss zulassen.
Wie stark ist die FDP gespalten, was Rahmenabkommen betrifft? Was würden Sie da sagen? Sind Sie mit Ihrer Position in einer krassen Minderheit oder ist es 50-50 oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das bin ich natürlich im spekulativen Bereich. Also in der Fraktion bin ich in der Minderheit. Das bin ich der Einzige, aber bin ich in der Minderheit. Das muss ich klar festhalten. Ich basiere auf einem Beschluss von der Delegiertenversammlung meine Position aus dem Jahr 2018. Wie sie der Basis ist, kann man nur spekulieren. Ich habe aufgrund von meinem deutlichen Positionsbezug vor ein paar Wochen sehr viele Zuschriften auch von Freisinnigen bekommen. Das zeigt mir, in der Basis gibt es auch eine starke Gruppierung, wo es eher skeptisch ist, eben nicht gegenüber der EU grundsätzlich, sondern gegenüber dieser Form von Vertrag.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, eben so ein bisschen historisch und sagen, ja, 1990 ist die FDP unbestritten eine der stärksten Kräfte in diesem Land. Gerade nach dem Kalten Krieg, etwa so wahrscheinlich, ich glaube, 22% oder 21%, weiss jetzt nicht mehr ganz genau. Heute diskutieren gewisse Leute, ob zu Recht oder zu Unrecht, ob der zweite Sitz wackelt von der FDP. Was ist passiert in diesen 30 Jahren, dass eine Partei, die doch sehr lange das Land so stark hat können, dominieren eigentlich fast, jetzt eben muss um den zweiten Sitz wackeln, wenn sie bangen, wenn sie würden sagen, was sind da die wichtigen grossen Ursachen? Was würden Sie da sagen?
Also eine grosse Ursache ist natürlich schon 1995 der damalige Beschluss von der Delegiertenversammlung war, dass wir wieder der EU beitreten. Den hat man nachher korrigiert wieder. Aber das hat doch lange gebraucht, dass man quasi aus dem Image auch wieder rausgekommen ist. Ich glaube, gerade in grundsätzlichen Fragen in gewissen ist man sich dann eben lange auch uneins gewesen. Durch das hat sich unser Profil dann auch entsprechend vermischt. Das ist aber dann gerade unter dem Fulvio Belli eigentlich hat man wieder versucht, eine klare strategische Positionierung einzunehmen, wo dann natürlich der Philipp Müller mit seiner bodenständigen, sympathischen Art dann auch weiter umgesetzt hat, natürlich unter Mithilfe von anderen. Und ich glaube, das hat dann auch gezeigt, wenn wir uns rechts von der Mitte, klar liberal, basierend auf auf einem liberalen Kompass auch positionieren, dann haben wir Erfolg. Das ist meine Überzeugung. Und der Schritt oder der Weg müssten wir eigentlich wieder weitergehen.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen eben, was ich noch ein Fehler dunkel ist gewesen, dass man so wie, haben wir schon ein bisschen eine Elitenpartei geworden, oder? Man hat sehr stark dann die Interessen von der Exportindustrie beachtet und das ist immer wichtig gewesen für die FDP, ohne Frage. Aber die FDP hat halt immer auch Gewerbler gehabt, immer auch Bauern gehabt, immer auch Binnenwirtschaft. Und ich glaube, beim EWR ist das wirklich, glaube ich, auch ein fundamentaler Fehler gewesen, dass man das Gefühl gehabt hat, komm, wir müssen nur auf eine Position gehen. Was ich nie verstanden habe, ist, warum die FDP. Und ich kenne die Leute alle und die kennen sie auch, die alte Garde. Ueli Bremi und Spelti und Stucki und so weiter. Boni, das sind alles auch Skeptiker gewesen, was die EWR betrifft, oder? Die sind auch nicht sicher gewesen, ist das eine gute Idee. Und was ich nicht verstehe, ist, und die FDP nicht ähnlich wie die britischen Konservativen gesagt hat, hey, und jetzt auch beim Rahmenabkommen machen sie wieder ein bisschen den Fehler. Ich finde, warum, das muss man halt aushalten. Das ist so eine fundamentale Frage, wo sehr schwer ist zu sagen, was ist jetzt die liberale Lösung? Ist jetzt die liberale Lösung in EWR gewesen oder ist die liberale Lösung gewesen, außerhalb zu bleiben? Könnten wir jetzt auch 2 Stunden darüber diskutieren? Dass man in so einer Frage, was eben nicht so klar ist, einfach nicht sagt, hey, wir sind halt gespalten. Und die Konservativen in England, die haben zwar wahnsinnig gelitten unter dem, ich will das nicht beschönigen, oder? Die Partei ist auch fast kaputt gegangen. Aber immerhin haben sie immer beide Flügel gehabt. Und jetzt würde ich sagen, ist eine Stärke gewesen, oder? Mit dem Brexit und so weiter. Sie sind dann nachher von einem Farage nicht aufgerieben worden oder nicht so bedrängt worden, wie eben die SVP teilweise dann nachher die FDP hätte können bedrängen. Ich verstehe das nicht, warum die FDP da nicht immer sagt, komm, we agree to disagree in dieser wichtigen Frage. Dass sie immer wollen, so eine Linie durchsetzen, das verstehe ich nicht.
Also grundsätzlich braucht eine Partei natürlich schon eine Positionierung, die klar ist für die Wählerinnen und Wähler, damit sie wissen, was sie kaufen, wenn sie sie wählen. Was kommen sie über? Aber es gibt tatsächlich Fragen, da ist es nicht möglich. Und ich glaube, dort muss man es dann eigentlich künstlich machen. Und gerade die Frage von der Integration bei Europa, das ist etwas, wo man eben seit viele Jahre eigentlich verschiedene Auffassungen haben. Und ich glaube, da würde es auch nicht schaden, würde es sogar gut sein, wenn man würde zulassen, die Diskussion. Es gibt dann aber auch viele Positionen, dort müssen wir dann schon klar sein. Ich kann es nur noch mal sagen, oder? Wir müssen schon, glaube ich, und das ist auch wichtig, das haben wir vielleicht auch ein bisschen verloren, wir müssen nachher Wert positionieren. Unsere Grundlage sind die Werte, die liberalen Werte. Und weniger nach Zeitgeist. Natürlich beeinflusst ein Zeitgeist, das ist klar, in der konkreten Ausgestaltung von politischen Lösungen. Aber zuerst steht einmal der grundsätzliche Wert, wo eine Partei darauf basiert. Und das muss Richtschnur sein von unserem Politisieren. Darum bin ich auch überzeugt, dass die Parteien, die so ein ideologisches Fundament haben, die Sozialdemokraten, die Konservativen, heute ist die SVP, lange ist es natürlich katholisch konservativ gewesen, früher, heute die Mitte, und die FDP, das sind die Parteien, die auch langfristig können überleben können. Die anderen laufen Gefahr, dass es Modeerscheinungen sind. Aber es ist nicht einfach von Gott gegeben, sondern wir müssen natürlich auch zeigen, dass wir auf der Grundlage von diesen liberalen Fundamenten politisieren.
Was würden Sie sagen, wenn man jetzt einfach, ich bin jetzt ein Junge, habe keine Ahnung, ich möchte wissen, was ist eigentlich liberal? Warum soll ich liberal gut finden?
Wenn man will, sein Leben selber nach dem eigenen Gusto, nach der eigenen Überzeugung gestalten, wenn man will, auch können, sein Lebensplan so ausgestalten, wie man das richtig findet. Wenn man will, auch selber etwas unternehmen, ohne dass immer gerade die staatliche Hand reingreifen, auch in Bezug auf Rahmenbedingungen, dann gibt es nur eine Partei, das ist eine liberale Partei. Das heisst aber auch, dass man will an Fortschritt glauben, dass man will gestalten, dann nicht, dass man will einen Rückschritt machen, dass man nicht alles will verbietet bekommen, sondern dass etwas zugelassen wird. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied zwischen der FDP und anderen Parteien. Wir wollen in erster Linie ermöglichen, zulassen, Chancen geben und nicht schon von vornherein eingrenzen, verbieten und entsprechend dann auch gleich machen von allen Bürgerinnen und Bürgern. Heute ist es ja sogar so, in ganz extremen Beispielen, es wird mittlerweile fast schon vorgeschrieben, welches Verkehrsmittel das ich brauchen darf. Es wird vorgeschrieben, was ich vom Teller noch konsumieren darf. Also quasi, wo der Staat überall reinredet und reingreift, hat schon ein Ausmaß übernommen. Gerade insbesondere in Städten, wo einem Leute Angst und Bang werden und wo zeigt, liberale Lösungen sind so nötig wie nie zuvor.
Jetzt, wenn man Corona-Politik anschaut, hätte jetzt da die FDP nicht mehr müssen. Ich meine, ich habe alles Verständnis, dass wir da eine Ausnahmesituation haben und gewisse Massnahmen sind nötig gewesen, das ist alles klar, aber müsste jetzt wieder der FDP auch stärker irgendwo sagen, die Privatwirtschaft braucht wieder die Freiheiten, die Bürger wollen auch wieder mehr Freiheiten, tun mehr impfen, tun das Impfen beschleunigen, machen dort Druck, wie beurteilen Sie da Ihre Partei?
Gut, das machen wir ja grundsätzlich auch. Also wir legen grossen Wert drauf auf Testen, Impfen. Da haben wir seit vielen Monaten, wo wir das schon predigen, und man muss auch sagen, in Bezug auf die Impfstoffbeschaffung erleben wir wirklich also ein Debakel in diesem Land. Und das ist ein Versagen der Behörden und nicht ein Versagen der Privatwirtschaft. Im Gegenteil, man muss ja mal sehen, in welcher Zeit dass die Privatwirtschaft Impfstoff für etwas haben können produzieren konnte, das man vor allzu langer Zeit gar noch nicht gekannt hat. Das ist ein Erfolg, ein riesiger Erfolg. Aber die Beschaffung ist ein veritables Desaster und ich bin überzeugt, da wird das Parlament dann einmal noch ein bisschen genauer hinschauen müssen. Sechs zum Beispiel mit der Geschäftsprüfungskommission.
Oder mit der PUK, oder?
Ich finde irgendwo. Ob es das braucht, werden wir müssen sehen. Ich bin nicht einer, der vorsorglich nach PUKs schreien. Wenn es absolut notwendig ist, dann ist sicher das auch eine Möglichkeit. Aber zuerst schauen wir mal, ob man mit der Geschäftsprüfungskommission die Arbeit entsprechend kann machen kann.
Ich meine, nach dem Krieg war es immer so, da gibt es einen grossen Bericht, oder, den der General hat müssen machen musste. Das wollen wir jetzt da nicht, dass der Alain Berset einen Bericht macht. Aber ich finde schon, da muss man mal Bilanz ziehen. Und ich möchte auch mal genau wissen, was ist jetzt gut gelaufen und was ist schief gelaufen. Und eben, ich sehe es auch so, ich finde, das ist ein unglaublicher Staatsversagen, der da gelaufen ist. Oder? Ich meine, der Staat war nicht in der Lage, Impfdosen in rechter Zeit anzubringen. Wir sind teilweise schlechter unterwegs als Mallorca. Ich meine, das ist ja zum Lachen. Das ist einfach zum Lachen. Und da möchte ich genau wissen, warum. Und eben, ein Staat, der Gott verdeckelt, zweimal, wie haben Sie mir vorher gesagt, zweimal so teuer ist wie 1990, sollte dann doppelt so gut sein. Und das ist er einfach nicht.
Also es ist ja nicht, eben gar nicht zum Lachen. Es ist nämlich so, dass natürlich jeden Tag, wo Impfstoff fehlt oder die entsprechende Menge fehlt, beziehungsweise wo nicht viel von der Bevölkerung können, können geimpft werden, kostet gewaltig Geld in unserem Land. Und da muss man einfach sagen, mit all dem, was wir jetzt gemacht haben, mehr können wir nicht mehr finanzieren. Mehr geht praktisch nicht mehr. Wir haben jetzt ein gewaltiges Ausgabenwachstum natürlich aufgrund von dieser Krise. Ich finde das natürlich grundsätzlich gerechtfertigt. Man kann nicht die, die jetzt leiden unter dieser Situation, das Gewerbe vor allem, KMUs, aber mittlerweile auch grössere Unternehmungen einfach ihrem Schicksal überlassen, aber auch zur Unterstützung vom Staat in dieser Krisensituation. Aber wir können das also so nicht mehr lang leisten. Das heisst, wir müssen möglichst schnell jetzt die Situation in den Griff bekommen. Und das heisst Impfstoff. Geht momentan nichts anderes. Natürlich kann man auch noch mit einer guten Teststrategie etwas ein bisschen verbessern, aber am Schluss ist es geht's um, dass man die Menschen in diesem Land impft.
Und ich meine, wenn man dann wieder gehört, dass Swissmedic eben bei AstraZeneca ganz lang wartet und wieder so und dann muss die Studie aus Amerika noch kommen und beweisen und so weiter, muss man schon sagen, hey, machen Sie mal Druck. Herr Berse, machen Sie mal Druck. Swissmedic ist ja auch ist er ja zuständig. Nein, ich finde das unerträglich. Und da muss ich jetzt aber auch sagen, da finde ich jetzt aber alle Bürgerlichen irgendwo Heimatsterne, wir haben eigentlich immer noch die Mehrheit.
Ja gut, also es ist ja nicht so, dass das Parlament bei der Bestellung von Impfstoffen
am
Schreibtisch sitzt. Oder? Das läuft natürlich anders. Das ist die Verantwortung von Behörden und Bundesrat. In dem Fall vor allem von den Behörden. Und da kann man nur im Nachhinein kann man im Grunde genommen noch beurteilen, ist es richtig gelaufen oder nicht. Und wir sehen, dass sehr viel falsch gelaufen ist. Aber es muss jetzt eindeutig in einer Verbesserung zugeführt werden. Sonst haben wir ein langfristiges Problem in unserem Land. Wenn wir auch vergleichen mit anderen Ländern, die da massiv schneller unterwegs sind.
Ich finde übrigens, eben, Sie haben vorhin auch gesagt, Framing, oder? Also, zum Beispiel ist es Framing, eben, man muss da der Wirtschaft helfen, muss sie unterstützen und so weiter. Und da macht man sie eigentlich auch so armengenössig, oder? Dabei ist es ja eigentlich umgekehrt. Also, wir sind uns ja da einig. Der Staat verbietet den Leuten zu arbeiten, verbietet Geschäfte aufzutun. Also, im Prinzip ist es eine kalte Enteignung, die jetzt läuft. Und im Prinzip muss ich sagen, ja, also, wenn der Staat schon tut, enteignen, dann muss er auch entschädigen. Das ist nicht so, dass die Leute irgendwie eben plötzlich hilfsbedürftig geworden wären, weil sie jetzt irgendwie schlecht gewirtschaftet haben. Auch da ist es ein klassisches Beispiel vom Framing, oder? Wo nachher der Staat kann sagen, wir lassen euch nicht im Stich. Ja, der Staat hat ja das ganze Desaster angerichtet, indem er den Leuten sagt, ihr dürft nicht mehr arbeiten.
Bin ich völlig einverstanden. Allerdings sind nicht nur die betroffen, die direkt behördlich geschlossen worden sind, sondern eben viele auch, wo Zulieferer oder nachgelagerte Industrie auch ist. Das heisst, ob man denen sagt, man hilft ihnen oder man unterstützt sie oder sie ein Anrecht darauf, spielt am Schluss keine Rolle. Ich erlebe sehr viele Gewerblerinnen und Gewerbler, Unternehmungen, die wirklich am Abgrund stehen. Und die brauchen jetzt entsprechend einfach die Unterstützung, die man jetzt im Parlament spricht. Denen ist es eigentlich egal, wie man dem sagt. Aber ich glaube, der Liberale kann auch anerkennen, dass es Situationen gibt, wo der Staat natürlich eine Aufgabe hat im gesundheitspolitischen Bereich, aber natürlich dann entsprechend auch im wirtschaftspolitischen Bereich. Aber das darf nur von begrenzter Zeit sein. Man hätte das sicher auch anders können organisieren. Man hätte können wahrscheinlich gewisse Einschränkungen nicht gerade über die ganze Fläche ziehen, sondern zum Beispiel bei den wirklich betroffenen Menschen vielleicht hätte man das im Nachhinein gesehen dann auch besser können machen. Aber dass jetzt da natürlich aufgrund von dieser Situation der Staat als Führungsinstrument von unserer Gesellschaft auch eine Rolle gespielt hat, das finde ich auch als Liberaler durchaus nachvollziehbar.
Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar, aber deshalb bin ich ein bisschen empört, wie schlecht das es gemacht hat. Ich finde, er hat es nicht gut gemacht. Aber
wichtig ist, dass wir schnell wieder daraus rauskommen. Ja. Wichtig
wie lange
ist,
geht das noch?
Gut, ich bin kein Hellseher, oder wenn ich das wüsste, dann wäre ich natürlich froh. Aber wichtig ist, dass man einfach wirklich aufgrund von dem, dass man kann impfen, die Impfstoffe distribuieren zu der Bevölkerung bringen, dass man kann impfen, dass das möglichst schnell jetzt in einer Verbesserung kann zugeführt werden. Aber ich vermute, es geht noch durchaus noch einige Wochen oder ein paar Monate. Wenn ich einfach sehe, eine grosse Aufgabe von den nächsten Jahrzehnten wird dann einfach für unser Land sein, dass man kann den Schuldenberg, den man jetzt aufgebaut hat, wieder abbauen, so dass wir jetzt nicht einfach alles zahlt haben mit der Kreditkarte von unseren nachfolgenden Generationen, sondern dass wir entsprechend auch halt entsprechend müssen die Verantwortung jetzt auch wahrnehmen. Da wird eine grosse Herausforderung, insbesondere wenn man sieht, dass wir ohnehin schon ein gewaltiges Wachstum gehabt haben in den letzten Jahren in Bezug auf Staatsausgaben. Beispielsweise sind wir mittlerweile bei 177 Millionen Schweizer Franken vor Corona Sozialausgaben. Das heisst auch etwas konkret. Das heisst 20.800 Schweizer Franken pro Kopf in dem Land, wo man muss zahlen für Sozialausgaben. Jetzt kann man sagen, ja, ich will das, das ist gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite muss man immer auch sehen, das schränkt ein. Das schränkt die persönliche Freiheit ein. Das schränkt aber auch den Gestaltungsraum für Politik der Zukunft ein.
Ja, und das ist vielleicht auch für die Leute gar nicht so gut, oder? Das ist auch noch etwas, oder? Wenn Sie vorher gesagt haben, eben Freiheit ist so etwas Wichtiges, dann ist eben eigentlich die Abhängigkeit, die der Staat schafft, indem er sehr viel hilft, oder? Das sehen wir jetzt eben bei Corona auch, ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil das die Leute auch auf eine Art entmündigt, oder? Dass die Leute auch im Prinzip sagen, ja, du bist halt ein Armer, dort tun wir jetzt einfach ein bisschen, ja, dich tun wir jetzt einfach betreuen, aber du musst nicht mehr für dich selber schauen. Ich finde, das ist eben auch für mich persönlich aus einem liberalen Blickwinkel, das grösste Problem an der Sozialhilfe. Ich habe gar nichts dagegen, dass man eben, wenn einer mal in Not kommt, muss man helfen, ist ja klar. Aber das Problem ist, wenn man nach einer Langzeitstrategie fast hat von Abhängigkeit, das ist so nicht gut und das zerstört Menschen. Das zerstört eben Menschen. Es ist gar nicht sozial, oder? Das würde ich, jetzt als Liberaler würde ich das viel stärker rausstreichen.
Das Problem ist ja natürlich, dass man nicht jeden Lebenssachverhalt gleichsetzen kann mit dem anderen und dass es halt tatsächlich Leute gibt, die darauf angewiesen sind und denen, wenn man das ja zu gut kommen lassen. Wichtig ist, dass man in all diesen Systemen natürlich die richtigen Anreize setzt, so dass man möglichst Leute wieder zurückbringt, beispielsweise in den Arbeitsprozess rein, oder dass sie möglichst selbstständig leben können. Das ist schon ein Anliegen, glaube ich, von der Politik und insbesondere auch von der liberalen Politik.
Wenn wir jetzt zu allgemein zur Schweiz gehen, oder was finden Sie eigentlich, wie ist der Zustand von der Schweiz? Sind wir gut? Oder müssen wir uns Sorgen machen? Sind wir in 10 Jahren immer noch so eine, ja doch, ich meine, wir sind ein glückliches Land, oder? Da sind wir uns einig, wir sind frei, wir sind sicher, wir sind wohlhabend, die meisten Leute fühlen sich wohl da, kommen ja ganz viele Leute dahin, weil es gut funktioniert, weil es ein gutes Land ist, aber trotzdem, was macht Ihnen Sorgen, wo finden Sie jetzt, ich als Politiker würde mich einsetzen, dass es anders läuft?
Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem das man vergleichen. Relativ gesehen geht es uns sehr gut, nein, und auch absolut gesehen, ich glaube, wir dürfen glücklich sein, dass wir in diesem Land leben. Da ist vieles richtig gemacht worden in der Vergangenheit und da haben wir sicher noch das ein oder andere Quäntchen Glück eben auch noch gehabt. Nein, relativ gesehen geht es uns gut. Wenn man vergleicht mit unseren Nachbarländern, beispielsweise gerade wenn es um Staatsverschuldung geht, dann muss man sagen, mit Italien, Griechenland, Portugal stehen wir natürlich hervorragend da. Die sind aber auch auf dem Niveau von Libanon und Elfenbeinküsten und so. Darum ist immer ein bisschen die Frage, mit wem man das vergleichen. Feststellen muss man einfach, dass das, was uns ja eben so stark gemacht hat, das liberale Fundament, ich meine, ich darf nicht vergessen, die Bundesverfassung von 1848 ist damals in Europa die liberalste Verfassung gewesen. Da hat einen fast schon revolutionären Charakter eingenommen gehabt. Und das war natürlich das Fundament gewesen von unserem Wohlstand, den wir haben heute, von unserer Gestaltungsmöglichkeit, die wir haben heute. Und wir dürfen einfach diese Vorteile nicht verlieren. Wir sind allerdings auf dem Weg dazu. Ich sage nicht, es ist zwingend, dass man diesen Weg, dass das auch wirklich eintrifft, aber wir sind ein bisschen auf dem Weg dazu, dass wir europäischer Durchschnitt werden. Sechs bei der Steuerbelastung. Wir sind 1960 das Land mit der tiefsten Steuerbelastung auf der Welt. Mittlerweile sind wir im schlechteren Mittelfeld. Wenn man sozial die Zwangsabgaben oder Sozialausgaben noch drin nimmt, sind wir dann einiges über 40% pro Jahr, wo wir abliefern für den Staat. Wo wir also arbeiten für die öffentliche Hand, nicht mehr für sich selber. Und das sind schon Tendenzen, die beunruhigen. Oder etwas anderes, wenn man das anschaut, also die Ausgaben, jetzt gerade im Sozialbereich, haben in ganz Europa, mit Ausnahme von Griechenland und Italien, nie so stark zugenommen wie in der Schweiz. Wichtig ist nicht, dass man nicht kann auch sagen, es gibt mehr Menschen, vielleicht, die es auch nötig haben. Es darf eine Ausgabensteigerung geben, gerade auch im Sozialbereich. Aber der dürfte eigentlich nicht höher sein als Bruttoinlandproduktsteigerung. Und da sind wir jetzt in den letzten Jahren immer drüber gewesen. Und das ist beunruhigend. Da müssen wir wieder auf ein normales, auf ein Schlusszeichen, Niveau zurückkommen. Steigerung ja, aber nicht mehr als Bruttoinland.
Was ist sonst noch? Was ich schlimm finde. Ich glaube wirklich eben, wir haben es ein paar Mal besprochen, dass das Bewusstsein, dass Freiheit etwas wahnsinnig Gutes ist, das finde ich, hat abgenommen. Und ich finde, das sieht man jetzt auch bei dieser Corona-Politik. Ich finde, wir haben uns schon wahnsinnige, also dass das möglich ist, dass man so viel Grundrecht kann einfach aufheben für eine gewisse Zeit. Wegen einer Pandemie kann man immer sagen, ja, das ist jetzt speziell. Aber ich muss schon sagen, die Schweizer sind doch ein wahnsinnig freiheitsliebendes Volk gewesen. Und von dem merke ich jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Ich stelle fest, es gibt zwei Arten von Menschen in unserem Land. Das sind die, die sehr schnell dann anrufen, dass sie aber ungerecht behandelt sind und dass sie darum eigentlich müssen die Unterstützung haben. Und es gibt aber auch sehr viele. Und ich glaube, das ist nach wie vor die Mehrheit, die ich erlebe, die sagen, doch, ich nehme mein Leben selber in die Hand, ich will das Risiko eingehen. Es gibt sehr viele Junge, die ein Start-up gründen wollen, die unternehmerisch tätig sind. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist doch eine rechte Menge, wo ich darf immer auch wieder in Kontakt sein mit ihnen. Also ich sehe das Ganze nicht ganz so negativ. Aber es ist klar, je mehr, dass man natürlich in einen warmen Schoss vom Staat geleitet wird, desto weniger hat man da Reiz, um auch vielleicht selber etwas zu unternehmen, innovativ sein, das Risiko in die Hand zu nehmen. Da müssen wir schon schauen, dass wir da die Innovationskraft von unserem Land nicht abtöten. Das denke ich mir auch sehr wichtig. Umso wichtiger ist es eben, dass wir als Partei auch wieder klar für das stehen. Für Menschen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen, die gestalten wollen. Für die Leute sind wir Partei. Und wir sind, das Sie haben es vorher angetönt, wir dürfen keine Klientelpartei sein für irgendeine Industrie oder für irgendein Unternehmen oder mehrere Unternehmen oder was auch immer. Wir sind die für die Rahmenbedingungen, wir sind die Lobbyisten von der liberalen Rahmenbedingungen, so würde ich sagen. Und zwar die Rahmenbedingungen, nicht für eine bestimmte Branche, sondern für eine liberale Wirtschaftsordnung. Und dort müssen sich alle Branchen einigermaßen drin zurechtfinden. Und so kann man auch als Land erfolgreich sein, da bin ich überzeugt davon.
Ich will es noch mehr eben, ich will es halt noch emotionaler sagen, oder? Das ist ein bisschen da vom Bauch, oder? Ich bin eigentlich überzeugt, dass, eben, dass die Bürger ein Bauchproblem haben. Wir reden vielleicht einmal zu intelligent. Oder zu abstrakt, oder? Eben, zum Beispiel Freiheit, finde ich, ist so etwas Emotionales. Und ich denke jetzt gerade mal, ich meine, wir haben eine wahnsinnige Zuwanderung in diesem Land. Und die Zuwanderung haben wir auch, weil die Leute wissen, in der Schweiz ist es gut. In der Schweiz kannst du auch Erfolg haben in der Schweiz, oder? Ich finde, wir sind immer noch eine Art Amerika von Europa. Und ich finde, dass wir auch irgendwie, jetzt für dich als FDP, würde ich jetzt wahnsinnig stark alle die Migranten ansprechen, die eben ein Start-up gründet, die irgendeine Firma aufgezogen haben, die einfach, weil das stimmt, oder? Das ist möglich in der Schweiz. Ich meine, wir haben so viel mehr Leute, die eingewandert sind, die nachher Erfolg haben, als sagen wir jetzt Frankreich oder Deutschland das schafft oder Italien das schafft. Und natürlich genau wegen dem, was sie gesagt haben, weil wir eben immer noch recht liberal sind. Und ich finde, das ist irgendwie die Erfolgsgeschichte von dem Land, wo eben sehr viel mit dieser Freiheit zu tun hat. Da finde ich, das müssen die Bürger viel besser erzählen. Nicht, dass wir immer eben den linken Sound haben, wo man überall hört, wo ja eigentlich, finde ich, eben gar kein schönes Menschenbild dahinter ist. Es ist das Menschenbild dahinter von dem, wo immer am Verzweifeln, am Verarmen, am Opfer sein ist, oder? Und das ist ja nicht, das ist nur für die Leute schön, wenn alle anderen Opfer sind. Wir wollen eigentlich Leute, die selber sich vorwärts bringen, oder? Also, da würde ich jetzt Sie also noch als Berat bringen. Ich finde einfach, wir müssen den Bauch wiederholen, oder?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wir haben es vorher angesprochen. Danke für den Input. Also, ich nehme das gerne mit. Wir bemühen uns natürlich schon. Vielleicht gelingt es uns auch nicht immer da und dort. Es ist auch nicht immer ganz einfach. Es ist natürlich mit so ein bisschen Schlagwort, holzschnittartigen Polemik, eben mit der Opferrolle rein, bei allem und jedem. Das ist natürlich einfacher, aber ich finde das auch bemühend, immer die Opferrollen, oder? Also ich habe sowieso das Gefühl, wir sind nur noch umgeben von Opfern. Also beispielsweise, ich habe es vorher angetönt, ich bin in einem Haushalt gross geworden mit einer Mutter, die ihr Leben selber in die Hand genommen hat. Heute höre ich immer, wie alle Frauen immer nur Opfer sind. Ich stelle das nicht fest. Das gibt es natürlich da und dort mal. Das ist überhaupt kein Thema. Aber die Generalisierung von dieser Opferrolle kann ich nicht nachvollziehen. Und mich stört das auch, weil es nicht mit dem Lebenssachverhalt übereinstimmt, den ich eigentlich erlebe und viele andere auch nicht.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Auch die Frauen wehren sich, wehren sich gegen die Opferstigmatisierung, die völlig unnötig ist. Man könnte auch auf sachlicher Ebene Politik machen und Rahmenbedingungen für Frauen schaffen, so dass sie eben sich einbringen können und das könnte innovativ sein, das könnte ihr Leben selber in die Hand nehmen. Was übrigens heute die allermeisten Frauen machen.
Es sollte über ihre Mutter sollen mal sagen, was ist wichtig, oder? Was hat ihr geholfen? Weil sie war nicht ein Opfer gewesen, sondern sie hat es selber gemacht und hat zwei Kinder selber durchgebracht. Das ist eine Riesenleistung. Aber wenn wir vielleicht noch an einer Happy Note enden, was ist etwas, was sie wirklich einfach am meisten begeistert an dem Land, wo sie einfach findet, hey, es ist einfach gut, es ist wirklich saugut.
Also begeistert mich an dem Land die absolute die Vielfältigkeit. Die Vielfältigkeit in dem kleinen Land, die Vielfältigkeit von der Natur her, von der Landschaften her, von der Kultur her, entsprechend auch von den Menschen her. Und das finde ich absolut bereichernd. Ich muss immer wieder feststellen, wie beispielsweise auch dort sehr unterschiedlich, aber die Welschen in gewissen Denken Völlig anders sind als wir. Nicht schlechter und nicht besser, einfach teilweise anders. Und trotzdem findet man sich in diesem Land, trotzdem sind wir seit 170 Jahren ein friedliches Land, wo die Schlag kommt miteinander, wo man manchmal ein bisschen kämpfen muss und immer wieder ein bisschen justieren und auf das müssen wir auch sorgen. Aber das finde ich schon etwas absolut faszinierend.
Gut, danke vielmals für das Gespräch, alles Gute und danke viel Glück beim Siegeszug von der FDP, den man jetzt erwartet. Das war es von der Sommershow. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.